Ich möchte euch heute Morgen einen Teil aus dem Leben des Apostel Paulus näher bringen. Also der wird für die meisten von euch kein Unbekannter sein. Wenn ihr an Paulus denkt, vielleicht geht es euch ähnlich wie mir. Ich habe den Eindruck, Paulus ist solch eine Powerperson. Also immer wieder, wenn ich von dem lese, der ganze zweite Teil der Apostelgeschichte handelt ja von den Missionsreisen des Paulus. Und ich habe manchmal den Eindruck, da geht das fast immer so, Paulus geht irgendwo hin und dann wird er überfallen und dann wird er gesteinigt und dann wird er eingesperrt. Und das macht ihm alles gar nichts, er wird eingesperrt und freigelassen und er predigt weiter. Ich meine, einmal, da lesen wir davon in der Stadt, er wird rausgebracht, die steinigen ihn, denken, er ist tot, aber er ist noch nicht ganz tot. Und was macht er? Der steht wieder auf und geht in die Stadt zurück und predigt weiter. Und da denke ich mir, das ist ja kaum zu glauben. So einer wie Paulus, mit dem kann ich mich ja nie vergleichen, was der alles leistet. Und wenn der das so aufzählt und mit welcher Bedürfnungslosigkeit. Und trotzdem hat dieser Paulus auch seine Punkte, wo er einmal schwach ist. Punkte, wo er entmutigt ist. Punkte, wo es ihm schlecht geht. Ist ja kaum zu glauben, ne? So jemand, der immer nur kämpft und immer nur Kraft hat, scheinbar, nein, der ist nicht nur so, sondern der hat auch seine schwachen Punkte, da wo es ihm schlecht geht, da wo er entmutigt ist und auch durchaus Grund dafür hat. Ich möchte euch mit euch in diesem Zusammenhang einen Abschnitt lesen aus dem zweiten Korintherbrief. Zweiter Korintherbrief. Und da lese ich jetzt gerade mal aus dem Kapitel 2. 2. Korinther 2, ab Vers 12. 2. Korinther 2, ab Vers 12. Als ich aber nach Troas kam, um das Evangelium von Christus zu verkündigen und mir eine Tür geöffnet war im Herrn, hatte ich gleichwohl keine Ruhe in meinem Geist, weil ich meinen Bruder Titus nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihnen und reiste nach Mazedonien. Ich lese gleich noch etwas weiter, aber zuerst einmal muss ich euch in diese Situation mit hineinnehmen. Wie lief das nun? Was ist damals gerade passiert? Also, der Paulus, der hatte eine Gemeinde gegründet in Korinth. Korinth, damals eine große Stadt, eine Metropole, eine Hafenstadt, wo viele Leute aus aller Herren Länder sind. Und auch viele Leute, denen es richtig dreckig geht. Da waren Leute, die irgendwelche Götzen angebetet haben. Da gab es Prostituierte, da gab es Säufer, da gab es Leute, die kaputt waren, aber auch Superreiche. Wobei, so wie es meistens ist, die Superreichen kümmern sich um Gott nicht. Die meinen ja, dass sie alle selbst in der Hand haben. Und von diesen ganzen anderen Leuten mit ihrem kaputten Leben, die sind in die Gemeinde nach Korinth gekommen. Und die waren froh, dass sie Gott kennengelernt haben. Und nachdem der Paulus einige Zeit in Korinth gewesen war, diese Gemeinde sich gefestigt hat, sich gebildet hat, sie jetzt wussten, worauf sie hinaus wollten, da hat Gott den Paulus weitergeschickt. Der zog dann weiter und gründete neue Gemeinden. Und dann bekommt er von einigen seiner Geschwister, seinen Freunden in Korinth einen Brief, und der lässt ihn erst einmal erschrecken. Da waren nämlich, nachdem der Paulus abgezogen ist, waren dann Irrlehrer in die Gemeinde gekommen. Die haben gesagt, ach, der Paulus ist doch gar nichts, ihr müsst uns nachfolgen, wir haben noch vollkommen neue Offenbarungen, wir können Wunder tun. Und die Leute waren begeistert davon. Die haben gesagt, ach, da ist der Paulus doch gar nichts gegen, hier ist ja Gott richtig gegenwärtig. Und die haben alle möglichen Irrlehren verbreitet. Und dann hat Paulus erstmal einen Brief geschrieben, in dem er sie zurechtweisen musste. Das war im 1. Korintherbrief. Und dann hat er noch einen zweiten Brief geschrieben. Der wird uns am Anfang des 2. Korintherbriefs genannt. Da steht nämlich, ich habe euch unter Tränen ermahnt. Also irgendein Brief hat er noch geschrieben, wo er dabei weinen musste, weil die Leute ihm so am Herzen lagen. Das waren Leute, mit denen er das Leben geteilt hat, die herausgezogen hat aus dem Sumpf und die jetzt nichts mehr von Gott wissen wollten, die irgendwelchen falschen Propheten nachgelaufen waren und sich nicht mehr nach Gott ausgerichtet haben. Und das hat den Paulus fertig gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch da hineinversetzen könnt, da, wo ihr ganz viel Zeit und Energie in Menschen hinein investiert, und diese Menschen hinterher einen ganz anderen Weg einschlagen, als ihr das eigentlich wollt. Oder manchmal kann die Entmutigung ja schon an viel kleineren Stellen einsetzen. Also da muss es gar nicht mal um Menschen und lebenswichtige Fragen gehen, sondern um irgendwelche Alltagsdinge. Ich weiß nicht, wie es euch geht so beim Bau. Ab und zu bei uns im Haus, dann baue ich auch und manche Sachen klappen bei mir ganz gut und manche klappen gar nicht so gut. Und erinnere ich mich noch, es war nicht so, ist nicht so lange her, dann wollte ich dabei eine Wand verputzen. Und dann bin ich da nun bei, habe den Zement und bringe den da, den Putz an die Wand und das klappt alles nicht. Ich bin stundenlang dabei und zuerst mal ist es so, der ist zu trocken, der bröselt da runter und fällt herunter. Dann mache ich ihn etwas feuchter und dann läuft er runter, statt an der Wand hängen zu bleiben. Und dann bleibt er an der Wand hängen, aber an einer Stelle zu dick und an der anderen zu dünn. Und dann mache ich das gerade und immer schön gerade noch ein letztes Mal und dann mit der Kelle, ah, wieder was drin und schief. Und da habe ich mich richtig geärgert. Da war ich dann richtig entmutigt dabei, wobei man ja eigentlich sagen müsste, könntet ihr sagen, Michael, ist doch alles nicht so schlimm, ist doch nur eine Wand. Ja, aber trotzdem, das kann entmutigend sein, wenn du viel Zeit für eine Sache investierst und es kommt hinterher nicht das dabei heraus, was du dir eigentlich wünschst. Dann kannst du entmutigt sein. Und so ähnlich fühlt der Paulus sich hier. Ja, übrigens auch jetzt gerade vor kurzem haben einige unserer Schüler an der Bibelschule Examen geschrieben. Und da muss ich manchmal auch aufpassen, dass ich nicht entmutigt bin. Dann waren sie bei mir im Unterricht und manche Examen, die ich lese, dann stelle ich mir die Frage, wo waren die, als ich unterrichtet habe? Ja, die saßen schon im Zimmer, aber die waren scheinbar mit den Gedanken irgendwo anders. Und dann schreiben sie hinterher irgendwelche Sachen und ich denke mir, oh, da müssen die also nochmal nachlernen. Ne? Und dann schreibe ich ihnen einen Kommentar dazu und hoffe, dass sie dabei sie nicht aufgeben und ich auch nicht aufgebe. Also, wenn wir für etwas Zeit und Energie investieren und es kommt nicht das dabei heraus, was wir uns wünschen. Irgendwie, es geht nicht voran, da bewegt sich so wenig in der Hinsicht, was wir wollen. Dann können wir in der Gefahr sein, entmutigt zu werden. Und genau in dieser Gefahr war der Paulus zu diesem Zeitpunkt. Wir lesen das ja in den Versen, die ich gerade vorgelesen habe, dass der Paulus dort unterwegs ist und dann wartet er auf die Ankunft des Titus. Ja, warum denn? Weil er diesen Titus mit dem Brief an die Korinther losgeschickt hat und noch wusste er nicht, wie wird die Antwort sein. Werden diese lieben Freunde in Korinth sich korrigieren lassen oder werden sie diesem Irrlehrer weiter nachlaufen? Und das hat ihn so innerlich bewegt, dass wir sogar lesen, da hat Gott ihm eine Tür aufgetan. Da steht ja, er kam nach Troas, um das Evangelium von Christus zu verkündigen und der Herr hat ihm eine Tür aufgetan. Was ist damit gemeint? Das ist ja so eine Umschreibung. Damit ist gemeint, die Leute haben ihn begeistert aufgenommen. Die haben zugehört, da haben Menschen sich bekehrt, die wollten mehr von Gott hören. Und Paulus kann sich nicht dran freuen. Und das können wir auch manchmal erleben. Gott tut in unserem Leben Dinge und wir sehen sie gar nicht mehr, weil wir nur auf das schauen, was schiefgegangen ist. Oder das, was uns irgendwie runterzieht, das, was uns kaputt machen will, das, was eben nicht geklappt hat, wie wir uns das gewünscht haben. Und genauso geht es dem Paulus auch. Und er schreibt das auch ganz offen, er versteckt das nicht. Er sagt, ja, der Titus war nicht da und auf den warte ich. Und dann zog er weiter, obwohl er doch da in Troas hätte bleiben können und weiter Gemeindearbeit hätte machen können. Er ist entmutigt. Wenn ihr mir das noch nicht glaubt aus diesen Worten selbst, dann setzt euch heute Nachmittag hin, lest mal den ganzen zweiten Timotheusbrief durch. Da finden wir in jedem Kapitel den Hinweis, und ich lasse mich nicht entmutigen. Und warum schreibt Paulus das da? Weil er eben mit Entmutigung zu kämpfen hat. Aber er bleibt nicht am Boden liegen. Er geht nicht kaputt am Boden und sagt, okay, es ist alles, klappt alles nicht, Christsein werfe ich hin. Oder, naja, wenn ich das Christsein nicht hinwerfe, aber ich bin ja nicht mehr gut als Apostel. Ich werde mich in irgendeine Gemeinde zurückziehen und dann nur noch sitzen und nichts machen. Wäre ja auch eine Variante. Jemand, der nichts macht, kann auch wenig entmutigt werden und wenig enttäuscht werden. Der sitzt einfach da und sieht, was da so läuft. Und wenn halt nichts läuft, dann schläft er und wenn was läuft, freut er sich dran. Aber das ist ja nicht deine Aufgabe als Christ. Gerade im ersten Korintherbrief, da schreibt Paulus ja ganz deutlich, jeder von euch, die heute hier sind und ich auch eingeschlossen dabei, wir haben Begabungen von Gott bekommen. Und wir sollen diese Begabungen, die Gott uns gegeben hat, einsetzen zum Wohl des Reiches Gottes. Was dabei herauskommt, das ist nicht deine Sache. Du sollst einfach dich einsetzen und arbeiten und nicht so sehr darauf schauen, was das Endergebnis ist. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Ich habe das einige Male in meinem Christenleben erfahren, wie demotivierend das sein kann, wo ich darauf geachtet habe, was kommt denn am Ende raus dabei? Was ist das Ergebnis davon? Und manches Mal hat es mich dann dazu geführt, so ein bisschen nachzuhelfen bei dem Ergebnis, was auch nicht in Ordnung ist. Oder manches Mal einfach frustriert zu sein. Ich erinnere mich noch, dass es gar in diesem Jahr, das war im April oder Mai gewesen. Ich hatte gerade ein Semester an der Bibelschule hinter mir und hatte mich mal wieder gefragt, ja, was bringt denn das jetzt? Da hören die Leute so viel, ich sehe so wenig Veränderung, was passiert denn da? Und dann hatte ich an dem Sonntag eine Predigt gehalten in Zürich in einer Gemeinde und zwar eine ganz normale Predigt. Und dann am Ende der Predigt plötzlich bekehrt sich jemand und ich habe mich richtig gefreut. Was ich allerdings gedacht habe mir dabei, Gott wollte wahrscheinlich diesen Menschen, es war eine junge Frau, die hatte sich nur bekehrt, wahrscheinlich nur mir zuliebe. Naja, nicht sie, aber Gott hat sie angesprochen, mir zuliebe. Manchmal macht Gott so etwas, um uns zu ermutigen. Denn natürlich ist so etwas ermutigend zu sehen, ach, da passiert tatsächlich etwas. Das ist nicht nur einfach so hineingeredet dabei und keiner hört zu. Und ich glaube, Gott schenkt uns immer wieder in unserem Alltag, wenn wir nur die Augen und Ohren dafür offen machen, solche Ermutigungen. Wir müssen nur die Augen aufmachen, wir müssen sie nur sehen wollen. Weil manches Mal sind wir geneigt, wenn wir gerade in solch einer Phase der Frustration sind, der Entmutigung, dass wir nur noch auf das schauen, was schief geht. Nur noch auf das schauen, was gerade nicht so klappt, wie wir es uns vorstellen. Und dass wir dann ganz vergessen, gar nicht mehr darauf achten, wie Gott in unserem Leben an einzelnen Stellen arbeitet und wirkt und auch uns Positives schenkt, auf Gebete antwortet, uns meinetwegen einen schönen sonnigen Tag schenkt, uns einen Menschen schenkt, der uns was Ermutigendes weiterzusagen hat. Oder wo wir plötzlich merken, es ist ja gar nicht so, dass mein Dienst vergeblich ist. Da passiert ja was, nur vielleicht nicht so viel, wie ich mir das wünschen würde. Nun ja, also Ausgangsposition, Paulus ist entmutigt, weil das in der Gemeinde in Korinth nicht läuft, wie er sich das vorstellt. Es ist nicht nur so, dass die Leute nicht zum Glauben kommen, sondern dass sie vom Glauben wegkommen durch die falschen Lehrer. Und was macht er dann? Dann setzt er sich eben nicht hin und sagt, ach wie schlimm Gott und das klappt ja alles nicht und strafe die Korinther oder brauche mich woanders für, sondern das ist ganz interessant, was jetzt in Vers 14 steht. Ich lese einmal Vers 14 bis Vers 17. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch des Christus, unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch des Todes zum Tode, den anderen ein Geruch des Lebens zum Leben. Und wer ist hierzu tüchtig? Denn wir sind nicht wie so viele, die das Wort Gottes verfälschen, sondern aus Lauterkeit vor Gott reden wir vor dem Angesicht Gottes in Christus. Also das Erste, was er jetzt sagt, nachdem er sagt, ich bin entmutigt und ich bin so unruhig, ich weiß nicht, wie es weitergeht, dann sagt er als Erstes, Gott aber sei Dank. Jetzt könnten wir sagen, Paulus, wofür denn? Das läuft doch im Moment gar nicht so toll. Die Korinther wollen von dir gar nichts mehr wissen. Und dann sagt er, Gott sei Dank. Und jetzt kommt ja, warum? Das sagt er, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt. Und jetzt müssten wir wieder fragen, Paulus, hast du das Ganze richtig verstanden? Du hast doch gerade einen Brief geschrieben und die Leute haben dich in die Wüste geschickt. Du bist innerlich unruhig, weil einer deiner engsten Mitarbeiter noch unterwegs ist und du weißt nicht, wie es dem geht, dem Titus. Wieso sagst du alle Zeit triumphieren? Und wenn ihr weiter noch im zweiten Korintherbrief lest, da kommt ja diese ganz beeindruckende Aussage von dem Paulus, wo er dann sagt, ich brauche mich nicht zu rühmen, nicht zu zeigen, wie toll ich bin, wie viele Doktortitel ich habe und wie viele Leute sich bekehrt haben, brauche ich alles nicht. Sondern dann sagt er, wenn ich mich schon etwas rühme, dann rühme ich mich, so und so oft war ich im Gefängnis, so und so oft wurde ich geschlagen, so und so viel wurde ich überfallen, so und so oft wurde ich gesteinigt. Und wie gesagt, das ist ihm ja alles passiert ohne Schuld. Also wenn einer von euch sagt, das kann ich auch sagen, ich war auch so oft im Gefängnis. Naja, wenn du im Gefängnis warst, weil du was verbrochen hast, ja dann schweig lieber. Nein, der Paulus war im Gefängnis, obwohl er gar nichts Böses getan hat, nur weil die Leute ihn fertig machen wollten. Und dessen rühmt er sich. Und das sind ja Sachen, die würden wir so eher nicht nennen. Und das ist die ganz andere Perspektive von Paulus, die er hat. Und er sagt, gerade darin triumphiert auch Gott in mir. Da triumphiert Jesus Christus in mir, wenn so etwas passiert. Deshalb das, was äußerlich wie eine Niederlage aussieht, wo du denkst, äußerlich, es läuft schief, du musst lernen, deine Perspektive zu verändern. Was meint er denn mit diesem Triumphieren? Ihr heute in Deutschland im Jahr 2010 habt sicherlich etwas Schwierigkeiten, das einzuordnen, vermute ich mal. Leute, die damals dem Paulus zugehört haben, die haben sofort an etwas gedacht. Und dieses Bild, das müssen wir vor Augen haben, damit wir verstehen, was er hier eigentlich sagen will. Die haben nämlich damals sofort an einen Triumphzug gedacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch so einen Triumphzug vorstellen könnt. Im Römischen Reich gab es so etwas regelmäßig. Immer wenn irgendein Feldherr von einer Schlacht zurückgekommen ist und gesiegt hat, dann gab es durch die ganze Stadt hindurch einen Triumphzug. Vorneweg war der Feldherr auf einem Wagen mit 4 oder 6 Pferden vorneweg. Und dann war ein Sklave hinter ihm, der hat so einen Lorbeerkranz über seinen Kopf gehalten. Und rechts und links die Leute, die jubelten und die schrien und sagten, super und toll, Cäsar, du hast gesiegt. Und also das war richtig schön für die Leute. Und dann hinter dem Feldherrn zog die ganze siegreiche Armee. Und die wurden noch einmal gefeiert und mit Blumen beworfen dabei und zogen durch die ganze Stadt hindurch. Und dahinter kamen dann die Kriegsgefangenen. Das heißt, diejenigen, die gefangen worden waren in dem Kriegszug und jetzt als Gefangene nach Rom oder Korinth oder wo der Triumphzug halt gewesen war, wo sie mitgezogen sind. Das müsst ihr euch vorstellen, daran hat jemand gedacht, wenn Paulus schreibt, wir triumphieren alle Zeit mit Christus. Damit will er sagen, wir sind ständig auf solch einem Triumphzug nach einer gewonnenen Schlacht. Und jetzt könnte ich dich fragen, stimmt das denn überhaupt so genau? In diesem Triumphzug hinter dem Feldherrn, da waren doch alle möglichen Soldaten. Wenn ein Soldat während der Schlacht krank geworden ist, darf er am Triumphzug teilnehmen? Ja, sicher. Was ist mit dem Soldat, der das Essen gekocht hat? Der hat auch nicht mitgekämpft. Darf er daran teilnehmen? Klar, der gehört auch zu der Armee dazu. Was ist derjenige, der die Waffen repariert hat? Der hat doch auch nicht gekämpft. Darf der mit teilnehmen? Ja, der darf auch mit teilnehmen. Wer ist letztendlich für diesen Sieg verantwortlich? In letzter Konsequenz ist es der Feldherr. Denn wenn der Feldherr seine Soldaten in die falsche Richtung laufen lässt, ist alles weg. Der Feldherr muss den Überblick haben. Und weshalb ist man im Triumphzug mit dabei? Weil man einen so genialen Feldherr gehabt hat, denn der ist verantwortlich für den Sieg. Und genau das ist die Perspektive, die wir auch brauchen als Christen. Wenn du nämlich nur darauf schaust, was du leistest vor Ort, was du schaffst in deinem Leben, dann wird da mal, werden ein paar Tage, vielleicht auch ein paar Wochen sein, wo du dir auf die Schulter klopfen kannst und kannst sagen, Michael, das hast du gut gemacht. Ich meine, wenn du nicht Michael heißt, dann seist du halt Olga oder Egon oder so. Aber dann sagst du, das hast du richtig gut gemacht. Toll. Aber dann wird es auch Phasen geben, wo du dann auf dem Boden liegst, wo es dir schlecht geht, wo du keine Perspektive hast, wo du keinen Mut mehr hast. Und in dieser Phase, da musst du daran denken, nicht auf dich kommt es im Kern an, sondern du bist ein Soldat in der Armee Jesu. Und weil Jesus der Sieger ist über Hölle, Tod und Teufel, wie die Bibel uns das sagt, deshalb freu dich. Deshalb kannst du mit Paulus sagen, Dank sei Gott, der uns alle Zeit triumphieren lässt durch Christus. Nur deshalb. Nicht, weil du so toll bist, nicht, weil du so siegreich bist, nicht, weil in deinem Leben alles glatt liegt, sondern weil wir wissen, wir sind in der Mannschaft des Siegers. Oder in der Armee des Siegers, müsste hier gesagt werden. Denn eigentlich ist das Wichtigste ja schon geschehen. Diese Kleinigkeiten, mit denen wir uns noch rumschlagen müssen. Also, ob wir unser Leben geregelt bekommen, ob wir einen Arbeitsplatz haben, ob das in der Ehe immer jetzt alles gut klappt, ob der Bau bald steht oder nicht. Letztendlich aus der Perspektive Gottes und der Perspektive der Ewigkeit spielt das doch alles gar keine Rolle. Oder glaubt ihr, dass euer Arbeitsplatz noch wichtig ist für den Himmel? Oder der Bau hier? Der ist gut für hier auf der Erde. Das ist okay, da kann man sich drum kümmern. Aber daran hängt und steht und fällt nicht unser Christsein. Sondern unser Christsein steht und fällt daran, dass wir uns bewusst sind, wir sind in der Mannschaft Jesu. Und wir sind die Sieger dabei. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil Jesus diesen Sieg schon errungen hat. Weil er den Teufel schon besiegt hat, weil er den Tod schon besiegt hat. Und auch wenn der Tod einmal von jedem auf euch zukommt, das ist eine Sache, die ist hundertprozentig sicher. Ihr werdet hundertprozentig sicher alle sterben. Wahrscheinlich noch nicht heute, aber in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren. Also ich schätze mal, in 100 Jahren werde ich keinen von euch hier wiedersehen. Ja, also ich auch nicht. Ne? Ich bin auch nicht mehr da, aber vielleicht irgendjemand anders, wer weiß. In 100 Jahren spätestens sind wir hoffentlich alle da oben. Also ich meine nicht hier an der Decke oder auf dem Dach, sondern das heißt bei Gott in der Ewigkeit. Dann haben wir diese Sachen, die uns hier Probleme machen, alle hinter uns. Alle Krankheiten hinter uns, alle Auseinandersetzungen hinter uns, alle Muskelkater, Zeitdruck, Müdigkeit, Erschöpfung, alles hinter uns. Dann sind wir nämlich dabei, diesen Triumphzug zu genießen, weil wir bei Jesus sind, weil der schon alles besiegt hat. Und diese Perspektive ist doch eine ganz andere, die wir genießen können, als wenn wir nur die Probleme vor Augen haben. Ich finde das auch ganz schön in einer anderen Geschichte, die ihr vielleicht auch kennt. Und zwar ist Jesus mit drei seiner Jünger auf dem Berg der Verklärung. Und dann überlegen die noch, was sie alles machen können. Und die kommen ja gerade aus einer schwierigen Situation. Die Leute greifen Jesus an, die Pharisäer machen Jesus fertig. Und dann sind sie auf diesem Berg der Verklärung. Und dann steht da so ein ganz schöner Satz. Dann steht nämlich, und die sahen auf und sahen niemanden als Jesus allein. Und ich glaube, genau das ist das, was Paulus hier auch beschreiben will. Schaue nicht so sehr auf die Schwierigkeiten, die ziehen dich runter. Sondern denk daran, auch wenn es vorübergehend Schwierigkeiten gibt, das Ende ist sicher, wenn du zu Jesus gehörst. Dann bist du nämlich mit in diesem Triumphzug darin. Und auch wenn du, wenn ich das Bild benutze, während dieser Schlacht mal krank gewesen bist oder nur im Hintergrund gearbeitet hast, wenn du nicht in dieser richtig starken Auseinandersetzung warst, wenn nicht alle auf dich geschaut haben, dann bist du trotzdem mit dabei, wie bei dem Triumphzug. Da sind alle Soldaten mit dabei, alle, die zur Armee gehören, sind mit dabei. Und darauf kommt es an. Bist du bei Jesus, dann freu dich darüber, du bist auf der Seite des Siegers, auch wenn es im Leben manchmal Schwierigkeiten gibt und du dort nicht richtig weiterzukommen scheinst. Und dann beschreibt der Paulus ja hier noch etwas mysteriös, noch das Christsein etwas stärker. Da steht da nämlich, denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch des Christus. Also wenn wir in der Bibel lesen, finden wir ja verschiedene Vergleiche, wer wir als Christen sind. Der bekannteste Vergleich ist, du bist ein Schaf. Also der normale Deutsche würde das wahrscheinlich nicht unbedingt als Lob ansehen, sondern der würde schon überlegen, willst du mir irgendwas Böses sagen? Das klingt ja schon fast so, als wie du bist ein Esel oder du bist eine Ziege oder so etwas. Aber das ist damit ja gar nicht gemeint. Im Neuen Testament wird Jesus als der Hirte verglichen, der auf seine Schäfchen aufpasst. Wenn ihr mal in alte Kirchen hineingeht, dann werdet ihr das merken, die haben häufig so an der Decke oder am Rahmen so lauter Schäfchen gemalt. Dann hast du dir vielleicht schon überlegt, hast gesagt, ja, ist das jetzt eine Kirche, die ist so für die Bauern gewesen, nicht, die Schafe gehabt haben. Nein, nein, nein. Diese Schafe sind Symbole für uns als Christen, weil wir Jesus nachfolgen. Manchmal wird in der Bibel der Christ auch verglichen als Baustein, so aus lebendige Bausteine, aus denen der Tempel gebaut wird. Hier an dieser Stelle, und das finde ich ja ganz schwer, mich hineinzuversetzen. Also in Schaf kann ich mich ja irgendwie noch hineinversetzen. Oder denk das zumindest. Weil Schaf bewegt sich, das frisst, das schläft. Aber hier werden wir verglichen mit einem Wohlgeruch. Hast du das schon mal gewusst? Du bist ein Wohlgeruch. Wenn du Christ bist. Und egal, ob du heute Morgen Parfum genommen hast oder nicht. Egal, ob du dir die Zähne geputzt hast oder nicht. Du bist ein Wohlgeruch, steht da. Und was ist denn das Wesen eines Wohlgeruchs? Naja, das Wesen eines Wohlgeruchs ist, der riecht einfach. Kannst du einem Geruch sagen, jetzt riech oder jetzt riech nicht? Manchmal wäre das ja ganz angebracht, besonders bei den üblen Gerüchen. Ja, wenn ein übler Geruch ist, jetzt Schweiggeruch oder hör auf zu riechen. Ihr könnt das mal probieren, aber normalerweise hält er sich nicht daran. Und genauso ist mit dem Wohlgeruch auch. Wenn da Parfum ist, das riecht einfach. Das kann man nicht wegmachen, das ist da. Irgendwann verfliegt das natürlich nach einer längeren Zeit. Und hier wird gesagt, du bist ein Wohlgeruch Gottes. Und das entlastet uns doch auch. Denn das zeigt, du bist so, wie Gott dich geschaffen hat. Du gehörst zu ihm. Jesus wohnt in dir, so wenn du Christ bist. Ganz egal, was du äußerlich dazu tust. Da steht nicht, wenn du das und das und das und das geleistet hast, dann bist du ein Wohlgeruch. Und alle anderen nicht. Sondern da steht einfach, wenn du mit zu Jesus gehörst, dann bist du ein Wohlgeruch. Und zwar wird das jetzt noch etwas näher erklärt. Dieser Wohlgeruch hat ja noch ein Problem. Da steht nämlich, du bist ein Wohlgeruch des Christus unter denen, die gerettet werden. Und unter denen, die verloren gehen, den einen ein Geruch des Todes zum Tode, den anderen ein Geruch des Lebens zum Leben. Ist das nicht ein seltsamer Geruch? Die einen riechen den Tod, die anderen riechen das Leben. Ja, wie riecht das denn jetzt? Hier müsst ihr euch wieder in das Bild des Triumphzugs hineinversetzen. Die Armee marschiert durch die Stadt. Vorneweg der siegreiche Feldherr. Was hat man damals gemacht? Man hat so Schälchen mit Weihrauch geschwenkt. So wie das heute in der katholischen Kirche auch noch üblich ist. Und dann konnten die Leute schon Straßenzüge entfernt den Triumphzug riechen. Und genau das ist das Bild, was Paulus hier vor Augen hat. Da will er sagen, man riecht das schon von Weitem. Und für die einen ist das ein Geruch zum Leben. Nämlich für diejenigen, von denen diese Armee kommt. Die wissen, unsere Armee hat gesiegt, wir sind auf der Seite des Siegers und die freuen sich. Und für wen ist das ein Geruch zum Tode? Für die Kriegsgefangenen. Die Kriegsgefangenen, die hinten im Tross mit dabei waren, die wussten ganz genau, dieser Weihrauch, der jetzt da verräuchert wird, der ist nicht gut für uns, der zeigt, bald ist unser Leben vorbei. Häufig war es nämlich so, wenn der Triumphzug auf dem Marktplatz angekommen ist, dann hat man einige dieser Kriegsgefangenen hingerichtet, um zu zeigen, ihr seid schuldig, ihr seid böse, euch wird das Leben genommen dabei. Und insofern ist dieser Geruch für die einen zum Leben und für die anderen zum Tod. Und was heißt das für uns als Christen? Das bedeutet, wenn du als Christ lebst, dann wirst du für andere Menschen solch ein Wohlgeruch sein. Die anderen werden zu dir kommen, egal was du tust dabei, sie werden zu dir kommen, weil sie merken, bei dir ist was anders. Bei dir, da lebt Jesus in dir. Und dann werden sie danach fragen, werden neugierig. Für die anderen hingegen, die nichts von Gott wissen wollen, für die ist das häufig ein Geruch zum Tod. Was meint das? Dass die sich über dich ärgern. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da lebst du und du willst vielleicht ehrlich sein im Betrieb. Du lässt nicht überall was mitgehen, wie die anderen das tun. Und plötzlich merkst du, die Leute ärgern sich über dich. Obwohl du ja nur als Christ lebst, du machst ja nichts Böses. In der Mittagspause lästern alle übereinander. Wie blöd ist der und wie blöd ist der und du machst nicht mit. Und plötzlich ärgern sie sich über dich dabei. Alle treffen sich abends zu einem Besäufnis und du gehst nicht hin. Dann ärgern sie sich über dich. Alle sagen, was weiß ich, haben jedes Wochenende neue Freundin und du bist deiner Frau treu. Und du musst gar nicht viel mehr tun, du musst gar nicht viel mehr machen und die Leute merken, da ist was anders und dann ärgern sie sich. Und das ist das, was hier steht, denen ist ein Geruch zum Tode. Es gibt manche Leute, die ärgern sich einfach nur, weil du Christ bist, weil sie dadurch spüren und merken, irgendwas ist doch falsch. Eine Sache, die mir in Erinnerung kommt, ich habe eine Zeit lang, ich glaube es waren rund 4 Jahre, in einem Hotel gearbeitet, an der Rezeption. Habe da insbesondere als Nachtportier gearbeitet. Und als ich dort eingeführt wurde in das Hotel, dann in der Nacht, dann hat einer der Nachtportiers mir gesagt, so, jetzt können wir hier Pause machen und du kannst dich aus irgendetwas hier aus der Küche, Hotelküche, 5-Sterne-Hotel dabei, kannst du dich bedienen. Und da ich wusste, das steht in meinem Arbeitsvertrag nicht drin, da habe ich gedacht, nee, lieber vorsichtig, habe ich mein Butterbrot ausgepackt und das gegessen. Und tatsächlich, 2, 3 Wochen später kam dann so eine Art Razzia von der Hoteldirektion, weil nämlich immer wieder Sachen verschwunden worden sind. Da ist was weggenommen, da und auch in der Küche. Und dann kurze Zeit später wurden einige Leute entlassen. Aber in dieser ersten Nacht, als wir dort zusammen waren, da waren die richtig ärgerlich. Ich wusste gar nicht, warum. Da sagte ich, Michael, nimm doch was hier. Guck mal, du kannst dir aussuchen. Hier von dem Kuchen und da von dem Braten oder da davon. Nimm doch irgendwas. Und ich wusste gar nicht, warum die mir da so aufdrängen dafür. Ja, das ist doch genau das. Die wollten, dass ich mitesse, weil es dann nach dem schönen deutschen Sprichwort geht, mitgefangen, mitgehangen. Also wenn du mitmachst, dann bist du einer von uns, dann ist alles in Ordnung. Wenn du nicht mitmachst, dann ärgern sich schon manche Leute über dich und denken sich, warum willst du denn hier was Besseres sein? Und hier kommt es darauf an, wenn du zu Jesus gehörst, leb einfach so, wie Jesus das will. Du musst kein großer Held sein. Es müssen sich nicht Tausende durch dich bekehren. Leb einfach so und du wirst merken, da kommen Leute in der Umgebung, werden aufmerksam und merken, Gott ist in dir. Gott wirkt durch dich, Gott verändert dich. Er gestaltet dein Denken, deine Persönlichkeit, deinen Alltag. Er greift ein dabei. Und andere Menschen werden sich ärgern. Und gegen diese Menschen, die sich ärgern, könnt ihr nichts tun. Ihr werdet es nie erreichen, dass euch alle auf die Schulter klopfen und begeistert sind. Sondern es werden immer Menschen sein, die auch sich darüber ärgern, wenn du nicht so lebst wie sie. Und genau das ist das Bild, was wir hier vor Augen bekommen haben. Wenn du allerdings zu denen gehörst, die sich noch ärgern, zu denen gehörst, die noch nicht bei Jesus, in der Mannschaft Jesu sind, dann wäre es höchste Zeit, damit zu beginnen. Denn bei Gott gibt es keine neutrale Position. Bei Gott geht es entweder nur darum, dass du auf seiner Seite bist oder dass du gegen ihn bist. Neutralität gibt es dabei nicht. In dieser Auseinandersetzung kannst du nicht einfach sagen, ich kümmere mich nicht darum. Spätestens, wenn du einmal nach diesem Leben vor Gott stehst, dann wird er dich fragen, was hast du gemacht in deinem Leben? Hast du Vergebung deiner Schuld? Und dann wirst du sagen, ja, ich habe doch einiges Gutes getan. So böse und schlecht war ich doch gar nicht. Naja, und weil im Himmel viel Zeit ist, vielleicht führt Gott dir dann einen Film deines ganzen Lebens vor Augen. Und dann merkst du, naja, gut, so ganz viel Gutes war ja nicht da, es war auch viel Böses. Aber selbst wenn das nicht so ist, selbst wenn du meinetwegen Mutter Teresa wärst, die da in, ist ja schon tot, nicht, aber die immer nur ihr Leben lang scheinbar die armen Leute gepflegt hat und geholfen hat, das ist ja super. Aber worum geht es vor dem Gericht Gottes? Es geht nicht um das, was du gut getan hast. Sondern vor dem Gericht Gottes wird es einzig und allein davor gehen, was du falsch gemacht hast. Jetzt sagst du, es ist vielleicht ungerecht. Naja, aber so ungerecht laufen die weltlichen Gerichte ja auch, oder? Also du kannst das ja mal probieren. Also wenn du es mir nicht glaubst, probier das mal. Fahr heute Nachmittag durch Herford, da wo du weißt, wo diese Blitzkästen sind. Ne? Und wo dann steht 50, fährst du mal mit 100 durch. Und dann bekommst du wahrscheinlich nach ein paar Tagen oder nach ein, zwei Wochen einen Brief, wo dann drin steht, ne? Also so und so ist es schnell gefahren, sie werden vorgeladen. Und jetzt gehst du dahin und sagst denen, die letzten 100 Mal bin ich an dieser Stelle immer die richtige Geschwindigkeit gefahren. Jetzt bin ich einmal zu schnell gefahren. Kommen Sie, Herr Polizist, das wiegt sich doch auf, oder? 100 Mal richtig, einmal falsch, ich muss nichts bezahlen. Probiert das mal. Oder probiert es vielleicht lieber nicht, ich kann euch das Ergebnis schon vorher sagen. Polizisten lassen sich nicht verhandeln dabei. Die sagen, egal wie häufig du hier die richtige Geschwindigkeit gehabt hast, hier ist nicht die Frage, ob du richtig gehandelt hast früher, sondern dass du jetzt falsch gehandelt hast. Und genauso wird es vor Gott auch sein. Wenn du lieb und nett auf der Erde bist, da freut sich Gott ja drüber. Aber im Gericht Gottes geht es darum, bist du sündlos, weil Gott sündlos ist und du kannst nur in seine Gegenwart, wenn du auch sündlos bist. Und dann ist jede Sünde, die dich von Gott trennt. Und wenn du das nicht begreifst, wenn du nur auf der Erde denkst, Gott wird das schon irgendwie auswiegen, das geht nicht. Man kann nicht, da kannst du nicht sagen, hier bin ich mal 40 gefahren, also lasse ich das nächste Mal 70 fahren. Nein, das geht nicht, die Regeln gelten immer gleich dabei. Und genauso wird es vor Gott auch sein. Und wenn du da nicht weißt, dass diese Schuld, die Dinge, die du falsch gemacht hast, seien es viel oder wenig, wenn du da nicht weißt, dass die dir vergeben sind, dann wirst du einmal vor dem Gericht Gottes stehen, dann wird Gott sagen, hinweg, du musst ewig von mir getrennt sein, da ist noch so viel Schuld an dir, du kannst nicht bei mir wohnen. Und die Möglichkeit, die Bibel uns zeigt, und das ist die geniale und die einzige Möglichkeit, wie wir mit unserer Schuld fertig werden können, ist, dass für unsere Schuld ein anderer bezahlt. Dann ist die Schuld in Ordnung. Also wie das bei dem Verkehr ist. Ihr fahrt irgendwo durch, jetzt nehmen wir mal an, es ist nicht der Blitzkasten da, sondern die stehen gleich an der Straße und halten die Hand auf. Und dann kommst du dahin zur Polizei und du hast kein Geld dabei. Jetzt sitzt aber neben dir dein Freund, der hat Geld und der bezahlt. Hat der Polizist was dagegen? Nö, der sagt, Geld ist Geld, Geld bezahlt, okay, du kannst weiterfahren. Und so wird es auch mal vor Gott sein. Wenn du vor Gott stehst und dann ist hier die Schuld. Du wirst die Schuld nie bezahlen können, denn womit willst du deine Schuld bezahlen? Aber Jesus, der wird neben dir stehen und Jesus wird dann sagen, ich bin bereit für diese Schuld zu bezahlen. Auf deine Schuld steht Todesstrafe. Ich bin bereit, den Tod zu sterben für dich. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Und wenn du das akzeptierst und annimmst und sagst, ja, Herr Jesus, ich will akzeptieren, ich bin bereit anzunehmen, dass du für mich gestorben bist, dann wirst du Christ. Und dann gehörst du mit zu der Mannschaft Jesu. Dann bist du mit dieser Wohlgeruch. Dann kannst du sagen, ja, wir triumphieren alle Zeit. Auch wenn es im Moment schief geht. Und deshalb, wenn das bei dir der Fall ist, dann freu dich mit dabei. Du bist bei der Mannschaft Jesu. Du bist auf der Seite des Siegers. Auch wenn im Leben etwas schief geht, schau nicht nur auf das Problem heute, was gerade vor deinen Füßen liegt, sondern vergess dabei nicht, dass dieses Leben kurz ist, schnell vorbeigeht. Und dass das, worauf es ankommt, hast du schon, nämlich Vergebung deiner Schuld und dass du zum Volk Gottes gehörst. Am Ende dieses Textes erwähnt Paulus allerdings auch noch zwei andere Sachen. Oder eigentlich müssten wir sagen drei, nämlich in Vers 17. Da sagt er nämlich, denn wir sind nicht wie so viele, die das Wort Gottes verfälschen. Und dann sagt er, sondern aus Lauterkeit, also als Lauter, reden wir vor dem Angesicht Gottes. Ich möchte nur einen Gedanken hier aus diesem Vers 17 herausgreifen. Da sagt er nämlich, es gibt Leute, die das Wort Gottes verfälschen. Und wer das tut, der gehört nicht zur Mannschaft Jesu. Wer das tut, wird auch in Entmutigung fallen und Probleme haben. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht daran, ach, hier in der Gemeinde ist doch keiner, der das Wort Gottes verfälscht. Naja, also ich habe in der Vergangenheit mit Leuten zu tun gehabt, zugegeben nicht bei euch, die nennen sich zum Beispiel Bibelkritiker. Also die beschäftigen sich nur damit, warum kann die Bibel nicht wahr sein? Ich schätze mal, das gibt es bei euch nicht. Aber es gibt auch unter Christen etwas einfachere Formen, die Bibel zu verfälschen. Wie kann das zum Beispiel aussehen? Das kann so aussehen, dass wahrscheinlich jeder von euch sagen würde, die Bibel ist das wichtigste Buch in meinem Leben, hoffentlich, die Christen. Aber sie lesen einfach nicht drin. Auch das ist eine Verfälschung der Bibel. Wenn du nämlich sagst, es ist das Wort Gottes, wenn du sagst, hierdurch begegnet mir Gott, aber du liest nicht drin, ja, dann stimmt doch irgendwas nicht. Entweder glaubst du nicht wirklich, dass Gott dir begegnet darin, oder man muss sagen, ja, warum tust du es denn dann nicht? Oder manche Leute sagen, ja, Gott weiß, was das Beste für mein Leben ist, was ich tun soll und was ich lassen soll. Aber dann lebst du gar nicht so, wie Gott dir das sagt. Dann ist das doch auch Bibelfälschung. Da steht ganz offen drin, Gott sagt, du sollst nicht lügen. Und dann überlegst du dir lange, naja, also es gibt ja 3/4 Lüge und 1/4 Lüge und 2/3 Lüge und nur die 100%igen Lügen sind verboten. Nein, alles ist verboten. Und wenn du wirklich glaubst, dass das von Gott ist, dann halte dich auch daran. Nicht, weil du deshalb in den Himmel kommst, sondern weil du weißt, das ist für dich und dein Leben und das Leben der Menschen untereinander wichtig und gut. Denn wenn du in einem Umfeld lebst, wo wenig Christen sind, da wird ja alle Nase lang gelogen. Warum? Ja, weil Menschen immer meinen, dass es mit Lügen viel einfacher ist. Also eine unserer Nachbarinnen, da war meine Frau zu Besuch und dann sprecht sie mit ihr und dann kommen die Kinder rein und sie sagen, wir wollen gern Fernsehen schauen. Also die Kinder der Nachbarin. Und dann sagt die Nachbarin, der Fernseher ist kaputt. Dann gehen die Kinder wieder nach draußen und dann fragt meine Frau, was ist denn mit dem Fernseher? Ja, der ist gar nicht kaputt. Ja, warum hast du das gesagt? Ja, wenn ich Ihnen sage, der ist heil, dann kommt die lange Diskussion. Warum dürfen wir nicht? Wenn ich sage, der ist kaputt, keine Diskussion. Man kann ja nicht schauen. Ja, so läuft das manchmal mit Lügen. Das ist ja nichts besonders Schlimmes. Aber in was passiert denn mit der Zeit? Mit der Zeit glauben die Kinder den Eltern doch nichts mehr. Weil sie nie wissen, lügt er jetzt, sagt er die Wahrheit. Ja, und ich muss ja eingestehen, dass gerade diese Sachen mit dem, wenn Gott etwas sagt, das auch wirklich zu tun, es ja gar nicht immer so einfach ist. Manchmal bin ich ja selbst in der Versuchung zu lügen. Immer noch nach 30 Jahren Christ sein. Nun, ihr müsst keine Angst haben, das sind keine weltbewegenden Sachen, aber immerhin, Lüge ist Lüge, dabei. Das war aber auch noch nicht vor allzu langer Zeit. Ich hatte mit meiner Frau in Detmold in der Stadt abgemacht, sie abzuholen. Und dann bin ich zu spät. Warum? Ich habe mich etwas verquatscht an der Bibelschule. Also keine vollkommen unwichtigen Sachen, ein wichtiges Gespräch mit einem Schüler. Aber ich wusste, meine Frau wartet. Ich sitze im Auto und bin jetzt ganz nervös. Was sage ich jetzt meiner Frau? Wenn ich ihr sage, ich habe da so lange geredet, große Diskussion, warum bist du nicht gekommen, das hätte doch später Zeit gehabt oder was weiß ich. Ob berechtigt oder nicht, sei ja hier dahingestellt. Und dann komme ich zu ihr und was sage ich meiner Frau dabei? Ja, es war so viel Verkehr. Stimmte das? Nein, das war falsch. Ja, und dann musste ich auch um Vergebung bitten dabei. Das war ja keine weltbewegende Sache, aber eine, wo ich gemerkt habe, Michael, du bist genauso noch ein Mensch wie viele andere Menschen auch. Du bist beim Kämpfen und beim Suchen dabei. Und warum habe ich so geantwortet? Weil es viel einfacher war. Denn den Verkehr kann ja keiner ändern. Da kann meine Frau ja nicht schimpfen, Michael, warum hast du den Verkehr nicht verändert? Warum hast du die Ampel nicht auf grün gestellt? Das geht ja nicht. Also ich bin fein raus. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe da so lange geredet mit dem Schüler, egal wie wichtig es war, meine Frau hat dort gewartet, sie hat das, ich müsste das lange erklären, das ist unangenehm. Und manchmal kommt es so, dass wir Dinge tun, von denen wir wissen, sie sind falsch, weil wir meinen in diesem Moment, besser dabei rauszukommen. Wir meinen, klüger zu sein als Gott und deshalb tun wir Dinge, die Gott eigentlich nicht will. Und das ist im Grunde genommen auch Bibelverfälschung, wie das darin steht. Es gibt auch manche, die betreiben Bibelverfälschung so, dass sie bestimmte Dinge in der Bibel gar nicht lesen. Also du könntest vielleicht mal das Buch Maleachi, könntest du mal versuchen, bei deinem Nachbarn das Buch zusammenzukleben mit Klebstoff. Also so, dass man es wieder rausholen kann, du sollst die Bibel ja nicht kaputt machen. Und dann warte einmal, bis er merkt, dass das Buch nicht mehr lesbar ist. Und ich schätze, manche merken das in 10 Jahren nicht, weil sie da schlichtweg nie drin lesen. Und auch das ist Bibelverfälschung. Denn wenn wir davon ausgehen, das ist das ganze Wort Gottes, alles ist Wort Gottes darin, dann sollten wir auch alles darin lesen. Es gibt manche Leute, die lesen auch vielleicht nicht nur ein biblisches Buch, sondern die lesen immer nur die Sachen, die sie gerade lesen wollen. Also kennt ihr vielleicht denjenigen, der sich nach einer Frau sehnte? Der hatte also überlegt, so, ich will gerne heiraten, und dann schlägt er in der Bibel auf und sucht danach und schließlich findet er eine Stelle, wo Gott zu ihm spricht. Da steht dann nämlich, und es kam eine lange Dürre. Und dann wusste er, das wird meine Frau sein. Eine lange Dürre. Ja. Und da merken wir, das ist natürlich auch Bibelverfälschung. Wir sollen nicht die Bibel lesen, dass wir jetzt denken, es muss immer wie ein Orakel genau das drinstehen, was ich gerade gerne lesen will. Nee, so auch nicht. Sondern lies die Bibel im Zusammenhang und sie sagt dir manchmal auch unangenehme Sachen. Manchmal sagt ihr, sei froh, so wie heute Morgen, du gehörst zur Mannschaft Jesu, wenn du gläubig bist. Du bist auf der Seite des Siegers. Freu dich darüber. Am Ende wird es gut herauskommen, auch wenn es vorläufig mal Schwierigkeiten gibt. Aber manchmal sagt die Bibel uns auch unangenehme Wahrheiten. Sie sagt uns, wie wir wirklich sind, wo unsere Probleme sind, wo wir etwas verändern müssen. Und das tut Gott nie, weil er uns fertig machen will, sondern das sagt er, weil er uns liebt, weil er uns weiterbringen will. Weil er nicht einfach sagt, der ist mir doch egal, soll der doch ruhig scheitern, soll der doch alles falsch machen. Sondern Gott sagt es, weil er uns liebt. Vielleicht erinnert ihr euch noch an eines der Lieder, die wir vorhin gesungen haben. Da war doch so ein toller Refrain dabei. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und da würde ich sagen, das ist doch eine ganz wichtige geistliche Aussage dabei. Gott liebt uns nicht, weil wir alle so toll sind, weil wir alle immer nur von uns aus die Sieger wären. Ja, nein, sondern er liebt uns, obwohl er uns kennt, obwohl er unsere Schwachpunkte weiß. Obwohl er weiß, wo wir versagen und noch beim Kämpfen sind, liebt er uns. Das ist der Gott, an den wir glauben. Aber der sagt nicht nur einfach Streicheleinheiten, sondern manchmal sagt er uns auch, wo es falsch liegt. Aus Liebe, damit wir uns verändern können, damit wir sehen, wo was falsch läuft. Nicht dieselben Fehler immer wieder machen und unser Leben und das Leben von anderen dabei kaputt machen. Und so hoffe ich, dass ihr heute Morgen aus dem Gottesdienst herausgehen könnt mit diesem Blick auf Jesus. Wenn ihr im Moment oder in der nahen Zukunft mit Entmutigung, Frustration zu tun haben solltet, wenn ihr merkt, das geht gar nicht gut, ich habe keine Perspektive mehr, ich habe keine Lebensfreude mehr, ich sehe immer nur noch die Probleme, die mir auf der Füße liegen und ich kann sie nicht lösen, dann mach es so wie Paulus. Dann schalt immer dich einfach mal um. Versuch, diese Probleme da wegzuschauen und hochzuschauen zu Jesus und dann zu sagen, wie er sagt, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt. Damit bist du nicht blind. Für den Paulus war die Sache in Korinth noch nicht geregelt. Der Titus ist noch nicht gekommen. Er wusste noch nicht, wie die Gemeinde reagiert. Aber er hat fest daran geglaubt, Gott wird eine Lösung schaffen. Weil er ist der Sieger. Er weiß, wo es am Ende drauf rausläuft. Und darauf zu vertrauen. Das ist, glaube ich, eine wichtige Sache. Denn Gott ist bei dir. Du bist in diesem Triumphzug nicht, weil du so toll bist, sondern weil dein Herr, im Bild der Feldherr, weil der gesiegt hat. Und das wissen wir. Jesus hat den Teufel besiegt, den Tod besiegt und deine Sünde besiegt in deinem Leben. Und immer stärker, wenn wir mit ihm leben, können wir das umsetzen, können wir merken, wie Gott immer mehr unser Leben verändert. Aber das Ziel werden wir erst erreichen in der Ewigkeit bei ihm, nicht hier auf der Erde. Und denk daran, wenn du so lebst, dann kann es sein, dass nicht alle Leute dir auf die Schulter klopfen und dich toll finden, sondern es wird immer Leute geben, die sich über dich ärgern, weil sie denken, das kann doch nicht sein und warum ist der so fromm oder was macht der denn da oder lass dich dadurch nicht niederdrücken. Egal, ob es Leute in der Gemeinde sind oder außerhalb der Gemeinde, lass dich nicht niederdrücken. Das muss so sein. Ohne das geht es gar nicht. Wenn du Jesus nachfolgst, werden immer Menschen sein, die irgendwas zu meckeln haben dabei. Das ist hier, steht hier schon drin. Den einen ist ein Geruch zum Leben, den anderen ist ein Geruch zum Tod. Und dann denk an das Letzte. Sei kein Bibelverfälscher. Denn wer die Bibel verfälscht, der wird in Distanz zu Gott kommen, der wird nicht bei Gott sein, der wird sein Leben auch nicht verändern können, der wird ständig entmutigt und frustriert sein. Weil wenn ich die Bibel nur so lese, dass ich darin lese, alles ist gut und du wirst immer gesund sein, du wirst immer reich sein, dann werde ich enttäuscht sein, weil du merkst dann plötzlich, nee, ich bin nicht mehr gesund und ich bin nicht immer reich. Steht auch nicht in der Bibel drin. Aber es gibt manche Leute, die suchen nur so ein paar Verse heraus, die ihnen passen. Und die stellen sie über alle anderen und den Rest lassen sie unter den Tisch fallen. Und dann sind sie enttäuscht und frustriert. Nein, das Christenleben ist so nicht. Das ist Auseinandersetzung und das ist Kampf. Und wir sind nicht von allen Krankheiten gefeit. Und wir sind nicht immer sicher, dass wir einen Arbeitsplatz bekommen. Und unser Bankkonto ist auch nicht immer voll. Und das muss auch gar nicht so sein. Das hat nichts mit der Stärke und Schwäche Gottes zu tun. Gott hat uns verheißen, dass er uns nie allein lässt. Und daran wird er festhalten. Dass wir immer das haben, was wir wirklich brauchen. Das ja, aber nicht alles, was wir uns wünschen. Und denk daran, lest die ganze Bibel und nicht nur die Stellen, die dir gerade passen, die du schön findest, die dir schmeicheln oder die du gerne haben willst. Denn wenn wir das tun, können wir viel, viel schneller in Entmutigung und Frustration hineinfallen. Und als letztes, das wäre jetzt der dritte Punkt dabei, wenn du noch nicht zur Mannschaft Jesu gehörst, dann werde dir darüber klar, irgendwann entscheiden musst du dich. Deine Schuld kannst du selbst nicht abarbeiten. Du kannst noch so viel bei Grün fahren und bei Rot an der Ampel stehen bleiben. Wenn du einmal die Regeln überschritten hast, dann muss das vergeben werden. Und vor dem Gericht Gottes gibt es nur ein Urteil, entweder ewige Trennung oder ewig bei ihm. Und wenn du weißt, deine Sünden sind dir vergeben, Halleluja, freu dich, du wirst ewig bei Gott sein. Wenn du das nicht weißt, dann musst du dir überlegen, wie du mit deiner Schuld fertig wirst. Aufarbeiten kannst du sie nicht. Bezahlen kannst du sie auch nicht. Aber du kannst Gott um Vergebung bitten. Und dann ist er bereit, dir zu vergeben und dir neues Leben anzubieten. Das heißt nicht, dass alle Lebensprobleme hier sofort gelöst sind, aber dass dein Hauptproblem gelöst ist. Nämlich dein Hauptproblem, deine Trennung von Gott, die ist dann gelöst. Ich möchte gerne an dieser Stelle zusammen mit euch beten.